Tatort Krankenhaus. Der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.
Schön, dass ihr wieder dabei seid bei Folge 108 von Tatort Krankenhaus, wenn Ärzte Fehler machen. Diese Folge trägt den Titel Die Schaufensterkrankheit.
Ich glaube, da können schon ganz viele was mit anfangen. Falls nicht, ihr werdet alles erfahren im Laufe des Falls. So, bevor wir in den aber heute einsteigen, möchte ich eine Hörermail feiern. Und zwar wirklich feiern. Endlich, ich wollte das Thema nämlich schon selbst angesprochen haben, aber jetzt kommt Anne aus Kaiserslautern von links rein gegrätscht. Es geht um den sogenannten Gender Gap in der Medizin. Kurz erklärt, der Begriff beschreibt ein Problem, das lange kaum beachtet wurde. Medizinische Forschung, Diagnostik und Therapien haben sich über Jahrzehnte überwiegend am männlichen Körper orientiert. Ja, und viele Studien wurden vor allem eben mit Männern durchgeführt und typische Krankheitsbilder wurden anhand männlicher Symptome beschrieben. Die Folge ist, dass Erkrankungen bei Frauen teilweise später erkannt werden oder auch anders behandelt werden als bei Männern. Also ich glaube, das bekannteste Beispiel dürfte der Herzinfarkt sein, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, während Männer häufig diese klassischen starken Brustschmerzen entwickeln und auch im Arm was spüren, äußert sich ein Herzinfarkt bei Frauen ganz anders, oft durch unspezifische Beschwerden wie Übelkeit, Rückenschmerzen oder auch Kieferbeschwerden. Dadurch wird die Diagnose manchmal ja auch zu spät gestellt. Ja, und inzwischen beschäftigt sich ein eigenes Forschungsfeld mit diesen Unterschieden, die sogenannte Gender Medicine. Ziel ist eine Medizin, die biologische Unterschiede zwischen Männern und Frauen stärker berücksichtigt und Diagnostik und auch Therapie entsprechend anpasst. Trotzdem zeigen viele Studien, dass dieser Gender Gap bis heute nicht vollständig überwunden ist. Und deshalb fragt die Anne: Mich würde interessieren, ob medizinische Fehleinschätzungen aufgrund solcher Unterschiede auch eine Rolle spielen, wenn Patienten später juristisch gegen Ärzte oder Kliniken vorgehen. Peter, in 30 Jahren als Patientenanwalt, spielt dieses Thema in deiner Praxis eine Rolle? Wirst du mit solchen Fällen konfrontiert?
Es ist tatsächlich so, dass es immer mal wieder, nicht so häufig, aber immer mal wieder Gerichtsverfahren gibt, in denen genau diese Frage eine Rolle spielt. Wurden Beschwerden möglicherweise deshalb falsch eingeordnet oder zu spät erkannt, weil typische Symptome bei Frauen mitunter anders verlaufen als bei Männern? Und ein typisches Szenario, das den Gender Health Gap juristisch greifbar macht, hast du gerade schon genannt, die Fehldiagnose eines Herzinfarkts bei Frauen. Allerdings muss man auch sagen, die Diskussion in der Medizin ist schon ein Stück weit weiter als bei uns Juristen. In der Rechtsprechung zum Gender Health Gap, also zur medizinischen Benachteiligung von Frauen, gibt es meist keine oder kaum Urteile, die den Begriff Gender Gap explizit im Tenor führen. Stattdessen werden diese Fälle weiterhin als, ja, man kann sagen, klassische Behandlungs- oder Diagnosefehler verhandelt. Also wenn ich jetzt bei uns in die Kanzlei mal schaue und an dieser Stelle sei gesagt, ich bin ja nicht alleine tätig, wir sind ja in einer Kanzlei mit etlichen Fachanwältinnen für Medizinrecht und Fachanwälten für Medizinrecht. Wir sind ja sehr, sehr viele Anwälte, die ausschließlich Arzthaftungsrecht machen und auch immer wieder Fälle für unseren Podcast liefern. Das sei an dieser Stelle mal wirklich ausdrücklich erwähnt. Und wir haben uns da auch mal zu ausgetauscht. Das ist bei uns in der Praxis, glaube ich, so noch gar nicht oder nur einmal vorgekommen, dass das eine wirklich entscheidende Rolle gespielt hat. Also da kann unsere Kanzlei so gar nicht zu beitragen. Aber was so in der Literatur zu finden ist, auch ganz, ganz wenig. Also da, denke ich, muss sich noch das ein oder andere wirklich entwickeln.
Ja, wird es hoffentlich auch. Danke auf jeden Fall, liebe Anne, dass du dieses Thema angesprochen hast, was mir auch schon so unter den Nägeln brannte. Ich finde es auch wirklich wichtig und auch richtig. Und wenn einer oder eine von euch da tiefer in der Thematik drin ist, Gender Health Gap, dann meldet euch bitte gerne bei uns.
Werbung.
So, bevor es jetzt hier wirklich weitergeht bei Tatort Krankenhaus, kurz ein Tipp von Peter und mir für alle, die diesen Sommer verreisen. Und das sind bestimmt ganz, ganz viele von euch. Und ich kenne das selber auch. Da landet man kaum im Urlaub und schon kommt die SMS vom Mobilfunkanbieter aufs Handy. Und plötzlich hat man schon Angst vor der nächsten Handyrechnung. Roaming, ja, ist so ein Thema, über das man meistens erst nachdenkt, wenn es zu spät ist. Und nach dem Urlaub gibt's da die fette Rechnung, ist mir auch schon mal passiert, weil ich am Strand mal eben noch meine Mails und die Nachrichten von zu Hause checken wollte. Ja, und genau dafür gibt es Saily. Saily ist eine eSIM, das heißt, ihr könnt euch schon vor der Reise ein Datenpaket für euer Urlaubsland holen, direkt übers Handy. Ihr braucht keine Plastikkarte, ihr müsst da nichts wechseln. Einfach installieren und nach der Landung seid ihr schon online. Und je nach Gerät könnt ihr eure normale SIM sogar weiter nutzen und über Saily die mobilen Daten laufen lassen. Das ist ja was, was man normalerweise direkt schon ausschaltet am Handy. Also gerade wenn ihr im Urlaub Google Maps braucht oder ein tolles Restaurant sucht oder schnell noch eben Fotos nach Hause schicken wollt, ist Saily einfach super praktisch. So, und wenn ihr Saily ausprobieren möchtet, dann schaut doch bitte einfach auch mal bei uns bei Tatort Krankenhaus in die Shownotes, denn mit unserem Code Krankenhaus bekommt ihr nochmal ordentlich Rabatt auf eure erste Bestellung. Probiert Saily aus, ihr werdet mir noch danken, wenn ihr ohne fette Rechnung wieder aus dem Urlaub kommt.
So, jetzt packen wir unseren heutigen Fall aus, ne? Da geht's um einen Mann. Sind wir wieder bei den Männern.
Genau. Und Oliver ist 51 Jahre alt. Er arbeitet als technischer Angestellter in einem mittelständischen Betrieb, fährt gerne Fahrrad und geht mit seiner Frau am Wochenende gerne wandern. Kein Extremsportler, aber gerne in Bewegung.
Ja, doch seit einiger Zeit verändert sich bei ihm etwas. Wenn Oliver läuft, beginnen seine Beine schnell zu schmerzen. Erst nach ein paar hundert Metern, dann immer früher. Die Waden brennen, die Oberschenkel fühlen sich an, als würden sie zuschnüren, so beschreibt er es. Er bleibt dann stehen, wartet einen Moment ab, dann geht es meist wieder für ein paar Schritte. Oliver lässt sich untersuchen und bekommt die Diagnose Claudicatio intermittens.
Und Claudicatio intermittens bedeutet wörtlich hinkendes Gehen. Im Volksmund spricht man auch von der Schaufensterkrankheit, so der Titel unserer heutigen Folge auch, weil Betroffene immer wieder stehen bleiben müssen, angeblich, um im Schaufenster zu schauen. Tatsächlich aber fehlt den Beinmuskeln schlichtweg Sauerstoff, weil die Arterien verengt oder sogar verschlossen sind.
Oliver schafft irgendwann nicht mal mehr 200 Meter am Stück zu gehen und deshalb sucht er eine gefäßchirurgische Sprechstunde auf. Die Ärztin dort untersucht ihn mit einer Duplexsonographie. Das ist eine Ultraschalluntersuchung der Gefäße und der Befund ist alarmierend. Der Blutfluss in den Beckenarterien ist beidseits nur noch monophasisch. Das ist ein Zeichen für eine schwere Durchblutungsstörung. Die großen Arterien, die das Blut vom Bauch in die Beine transportieren, sind massiv verengt. Die Diagnose lautet schwerste arterielle Verschlusskrankheit. Um das Ausmaß genau zu bestimmen, wird eine CT-Angiografie geplant. Die Bilder zeigen eine ausgeprägte Arteriosklerose, also Verkalkung der Gefäße. Mehrere hochgradige Engstellen. Also kurz gesagt, der Blutfluss in beiden Beinen ist massiv behindert. Oliver bespricht sich im Beisein seiner Frau Simone mit der Gefäßchirurgin. Die möglichen Therapien liegen jetzt auf dem Tisch. Konservative Behandlung mit Medikamenten und Gehtraining oder Katheterverfahren mit Ballon und Stent oder eine offene Operation. Oliver entscheidet sich zusammen mit der Ärztin für die operative Lösung. Eine sogenannte aortobifemorale Y-Prothese. Das ist eine ziemlich große Operation.
Ja, das ist richtig. Dabei wird eine Kunststoffprothese von der Bauchaorte, also der großen Hauptschlagader im Bauch, zu den beiden Leistenarterien geführt. Und die Prothese hat dabei die Form eines Ys. Und die überbrückt die verschlossenen Beckenarterien und stellt so die Durchblutung der Beine wieder her.
Kurze Zeit später wird Oliver stationär im Krankenhaus aufgenommen. Alle Voruntersuchungen laufen. Eine gefährliche Verengung der Halsschlagadern wird ausgeschlossen. Dann kann es losgehen. Am nächsten Tag beginnt die Operation. Über einen großen Schnitt durch Ober- und Unterbauch öffnen die Chirurgen den Bauchraum. Sie legen die Bauchaorta frei, dann die Gefäße in beiden Leisten. Die Y-Prothese wird eingesetzt. Während der Operation erhält Oliver eine einmalige Antibiotikagabe zur Infektionsprophylaxe und Heparin, um Blutgerinnsel zu verhindern. Nach dem Eingriff tastet der Operateur Fußpulse an beiden Füßen und das ist ein gutes Zeichen, alles fein. Oliver wird jetzt für 24 Stunden auf der Intensivstation überwacht. Die ersten Tage danach wirkt er zunächst stabil, die Wunden sehen gut aus, die Drainagen können entfernt werden. Doch 3 Tage nach der Operation verändert sich die Situation. Oliver bekommt Fieber.
Die Entzündungswerte im Blut steigen. Ein Röntgenbild der Lunge zeigt einen Pleuraerguss, also Flüssigkeit hat sich bei ihm im Brustraum gesammelt. Die Internisten empfehlen ein CT des Brustkorbs und diese Aufnahmen zeigen eine Minderbelüftung im rechten Mittel- und Unterlappen der Lunge und Zeichen eines Lungenemphysems. Das beschreibt einen gesteigerten Luftgehalt der Lunge. Also man kann sagen, sie ist in diesem Moment überbläht. Nichts davon erklärt allerdings eindeutig das Fieber, das er hat. Und auffällig ist auch noch etwas anderes. Im Bauchraum findet sich viel freie Luft.
Ja, freie Luft im Bauch kann nach einer Bauchoperation durchaus mal vorkommen. Aber sie kann auch ein Hinweis darauf sein, dass irgendwo ein Hohlorgan, etwa der Darm, verletzt worden ist.
Ja, um sicher zu gehen, treffen die Ärzte am selben Abend eine Entscheidung. Oliver wird sofort erneut operiert. Sie öffnen Olivers Bauchraum und suchen nach einer Darmverletzung, finden aber nichts. Keine Perforation, kein Leck. Oliver kehrt anschließend auf die Station zurück. Fast 2 Wochen nach der ersten Operation bekommt Oliver plötzlich starke Schmerzen im Unterbauch und in der Leiste. Dazu kommen Übelkeit und Erbrechen. Es wird erneut ein CT des Bauches durchgeführt. Der Befund zeigt ein großes Hämatom, also eine Blutansammlung. Sie liegt im Operationsgebiet rund um die Gefäßprothese. Das Hämatom zieht sich entlang beider Prothesenschenkel bis in die Leisten. Besonders problematisch dabei. Der linke Harnleiter wird durch dieses Hämatom zusammengedrückt, mit der Folge, dass sich die linke Niere staut.
Der Harnleiter transportiert den Urin von der Niere in die Blase. Und wenn er von außen zusammengedrückt wird, zum Beispiel durch, wie in diesem Fall, ein Hämatom, kann der Urin nicht mehr richtig abfließen. Dann staut sich die Niere, was langfristig zu einer Funktionsstörung führen kann.
Ja, und außerdem zeigt das CT ein mögliches Aneurysma im Bereich der Gefäßnaht in der linken Leiste, einen drohenden Darmverschluss und Flüssigkeit im Becken. Also es wird immer krimineller bei ihm. Die Ärzte bereiten wieder eine Operation vor. Und ich fasse das mal kurz zusammen. In einem urologischen Eingriff wird Olivers Harnleiter aufgedehnt, Harnleiterschienen gelegt, damit der Urin wieder abfließen kann. Mit Kontrastmittel werden die Nieren gecheckt und Oliver bekommt noch einen Blasenkatheter. Ja, und man mag es kaum glauben, noch am selben Tag folgt dann auch noch die nächste große Operation. Die Gefäßchirurgen öffnen die linke Leiste und stellen fest, dass die Y-Prothese teilweise ausgerissen ist. Im Operationsgebiet liegt ein massives älteres Hämatom, das sich sowohl in der Leiste als auch im Bauchraum ausbreitet. Die Chirurgen spülen das Gebiet aus und nähen den Prothesenschenkel erneut an die Gefäßgabel in der Leiste an. Währenddessen kommt es mehrfach zu Verschlüssen der Prothese durch Blutgerinnsel und immer wieder müssen die Ärzte Thrombosen entfernen. Trotz dieser schwierigen Situation stabilisiert sich Oliver zunächst wieder. Ultraschalluntersuchungen zeigen wieder eine normale Durchblutung in den Beinarterien. Er wird entlassen, mit dem Plan, eine Reha zu beginnen. Aber da wird er wieder weggeschickt. Das hatten wir letztens in einem Fall auch, wo man mit der Reha gar nicht beginnen konnte. Bei Oliver ist es so, die Ärzte in der Reha-Klinik entdecken eine verdächtige Schwellung in der rechten Leiste. Da lautet der Verdacht Leistenabszess. Oliver wird jetzt wieder ins Krankenhaus gebracht, wieder in die Gefäßchirurgie und dort zeigt sich eine große Raumforderung in der rechten Leiste. Die Beine sind zwar warm, die Fußpulse tastbar, aber die Entzündungswerte im Blut sind erhöht. Die Chirurgen entfernen entzündetes Gewebe, legen einen Vakuumverband an und per CT kommt dann die nächste Hiobsbotschaft. Ein Abszess, der von der Haut bis direkt in die Gefäßprothese reicht. Und das ist eine ganz, ganz, ganz schlechte Diagnose. Die Gefäßprothese ist infiziert.
Und die infizierte Gefäßprothese ist eine der schwersten Komplikationen der Gefäßchirurgie. Bakterien können sich auf der Kunststoffoberfläche ansiedeln und dort einen sogenannten Biofilm bilden. Dann lässt sich die Infektion mit Antibiotika allein meist gar nicht mehr kontrollieren.
Ja, und in den nächsten Tagen wird Oliver dann also immer weiter operiert, mehrfach. Immer wieder entfernen die Chirurgen entzündetes Gewebe, spülen die Wunde mit Hochdruck und versuchen, das Gebiet zu sanieren. All diese Bemühungen zeigen leider keinen Erfolg. Es wird sogar noch schlimmer. Es wird ein weiterer Keim nachgewiesen. Die Ärzte geben sich an dieser Stelle jetzt geschlagen. Die Prothese muss jetzt raus. Dieser Eingriff ist jetzt auch nicht wirklich ohne. Olivers Bauch ist voller Verwachsungen. Die Gefäße in der Leiste sind durch diese Infektion weich und brüchig. Und die alte Prothese liegt an einer Stelle vor dem Harnleiter statt dahinter, was die Operation zusätzlich erschwert. Trotzdem gelingt der Eingriff. Oliver kommt auf die Intensivstation, die er 3 Tage später verlassen kann. Diesmal verläuft die Heilung gut. Die Wunden schließen sich, Drainagen und Fäden werden entfernt und Oliver entlassen. Einen Monat später kann er dann auch wirklich endlich mit der Reha beginnen. So, aber eine Frage bleibt natürlich, warum musste er das alles durchmachen? Wie konnte es überhaupt zu dieser Protheseninfektion kommen? War sie eine unvermeidbare Komplikation oder hätte man sie verhindern können? Und ab da hast du, beziehungsweise hat die Kanzlei Gellner übernommen.
Genau, und die Kanzlei Gellner hat ein gefäßchirurgisches Gutachten über den medizinischen Dienst eingeholt. Und der beauftragte Gutachter hat mehrere, sogar grobe Fehler festgestellt. Wir haben dann den Versicherer mit diesem Gutachten und den festgestellten Fehlern konfrontiert. Und was hat der Versicherer daraus gemacht? Hat gesagt, für ihn seien da gar keine Fehler erkennbar.
Das hätte ich ja jetzt gar nicht erwartet.
Also weder grobe noch einfache, also gar nichts, wäre alles richtig gewesen. Eine solche Verweigerungshaltung, das muss man in rechtlicher Hinsicht wissen, kann dazu führen, dass der Schmerzensgeldanspruch sich erhöht. Wenn eine Versicherung sich jeglichem verweigert, dann kann das Gericht sagen, dafür müsst ihr einen höheren Schmerzensgeldanspruch zahlen. Das ist auch so, wenn ein Verfahren furchtbar in die Länge gezogen wird. Auch das kann dazu führen, dass der Schmerzensgeldanspruch sich allein dadurch erhöht, gegenüber den gewöhnlichen Fällen, wenn sofort in eine Regulierung oder eine Verhandlung eingetreten wird. Da muss der Versicherer mal aufpassen, dass er sich da nicht selbst ein Bein stellt. Ja, und hier war es dann aber so, okay, haben wir gesagt, ihr seht keine Fehler. Wir haben hier ein Gutachten mit mehreren Fehlern. Wir gehen ins gerichtliche Verfahren. Da wird in aller Regel, das wird auch häufig gefragt, muss denn dann nochmal ein Gutachten eingeholt werden seitens des Gerichts? Muss natürlich nicht. Man kann das Gutachten, was eingereicht worden ist, auch alleine verwerten und darauf verzichten. Das ist aber ganz, ganz selten der Fall. Also meistens holt das Gericht nochmal ein Gutachten ein. Also in 99% aller Fälle. So auch hier. Leider war es so, dass sich der Gerichtsgutachter auch im Wesentlichen der Versicherung angeschlossen hat und diese groben Fehler, die der MD-Gutachter festgestellt hat, nicht bestätigen wollte und er ausgeführt hat, das war alles schicksalhaft. Aber er hat so den ein oder anderen Ansatz geliefert, wo man nachhaken kann, dass vielleicht doch etwas falsch gewesen ist. Und dann beantragt man ja immer die Anhörung des Sachverständigen. Der muss dann auch erscheinen bei einer mündlichen Verhandlung, wird dann nochmal nicht in die Mangel genommen, aber es werden ihm Fragen gestellt. Meistens ist es so, dass erstmal das Gericht fragt und dann geht das Fragerecht an denjenigen, der beantragt hat, dass der Sachverständige nochmal angehört werden soll. Das ist dann meistens die Patientenseite. Also das Fragerecht geht dann zu uns über und dann dürfen danach auch nochmal die Vertreter der Behandlerseite Fragen stellen. Und wenn sich dann noch nicht alles geklärt hat, geht es von vorne los oder kreuz und quer. Manche Gerichte handhaben das sehr, sehr streng. Die sagen, erstmal sind nur wir dran. Man darf dann auch keine Zwischenfrage stellen. Souveräne Gerichte erlauben dann auch mal eine Zwischenfrage, weil es ja dann an der Stelle auch häufig passt, als wenn man sich das merken muss, bis zum Abschluss, wenn schon 30 Fragen geklärt sind und dann wieder zurück zur Frage 3 springen muss. Also souveräne Gerichte lassen das dann zu in diesem Komplex, in diesem Kontext, was ich auch für richtig halte und nicht im Nachhinein dann nochmal wieder alles aufgedröselt werden muss. Und so laufen mündliche Verhandlungen also sehr unterschiedlich ab. Ja, und im Rahmen der mündlichen Verhandlung hat sich dann nach Anhörung des Sachverständigen herausgestellt, dass unsere Lesart des Gutachtens doch weitestgehend zutreffend war, dass tatsächlich Fehler festgestellt worden sind. Das Gericht hat dann einen Vergleichsvorschlag unterbreitet und auch dargelegt, das machen die häufiger, worauf die Überlegungen zum Vergleichsvorschlag beruhen. Da hat das Gericht gesagt, dass die Protheseninfektion zu spät erkannt worden ist und dann entsprechend zu spät gehandelt worden ist seitens der beschuldigten Ärzte. Das hatten wir auch so gesehen und der Gutachter war da so ein bisschen zurückhaltend, aber so hat das Gericht den Gutachter dann im Rahmen der Anhörung verstanden, wir auch, und hat das dann als einfachen Behandlungsfehler angesehen. Das war schon mal für uns gut. Da war da aber das Problem der Kausalität. Was ist alles darauf zurückzuführen? Welche Primärschäden sind entstanden? Welche Sekundärschäden? Wir wissen ja, da gelten andere Beweismaßstäbe. Das war alles so ein Stück weit dann offen geblieben. Das Gericht hat auch einen weiteren Behandlungsfehler darin gesehen, dass eine Laparotomie, du hast es ja ausgeführt, durchgeführt worden ist. Und da hat der Sachverständige gesagt, dazu hat keine Indikation bestanden. Aber daraus sind keine weiteren gesundheitlichen Nachteile für Oliver entstanden, sondern nur die Operation, also die Laparotomie als solche, war nicht indiziert. Aber da lässt sich von den weiteren Beschwerden, die er hat, keine drauf zurückzuführen. Aber, dass die Prothese fehlerhaft platziert worden ist und sich daraus dann die Gefahr eines Harnstaus ergeben hat, das hat das Gericht auch als Fehler bewertet. Es stellt sich dann die Frage, so das Gericht weiter, der Harnstau ist ja durch ein Hämatom hervorgerufen worden. Also da muss dann die rechtliche Abgrenzung vorgenommen werden, quasi welche Kausalkette hat die andere Kausalkette überholt. Also inwieweit war die fehlerhafte Platzierung für die gesundheitlichen Folgen verantwortlich oder inwieweit das Hämatom? Das kann so eine überholende Kausalität und das ist immer schwierig von der Abgrenzung. Darum muss man da immer gewisse Risiken auf beiden Seiten sehen, weil das zu dem Zeitpunkt noch nicht geklärt worden ist und vielleicht auch in der Folge schwer zu klären ist. Und darum hat das Gericht gesagt, das überwiegende Prozessrisiko liegt auf beklagten Seite, also mehr als 50%. Und darum hat es einen Vergleich so im Verhältnis 60% zu 40% der vorgestellten Schadenssumme vorgeschlagen. Wir hatten 120.000 Euro geltend gemacht und das Gericht hat einen Vorschlag gemacht von 70.000 Euro zuzüglich der vorgerichtlichen Anwaltskosten. Ja, um es verkürzt zu sagen, beide Seiten sind darauf eingegangen. Oliver war damit zufrieden mit den 70.000, hat auch verstanden, dass immer noch Risiken bestehen, dass es vielleicht weniger oder gar nichts werden kann, wenn es weiter abgeklärt wird. Und aus, wie es immer so schön heißt, prozessökonomischen Gründen wollen wir das hier auch abschließen. Und dann hat das Ganze mit dem Vergleich über 70.000 Euro einen Abschluss gefunden.
Und ich hoffe doch sehr, dass ihr seitdem nie wieder mit Oliver Kontakt aufnehmen mussten. Weißt du, wie es ihm geht?
Nein, kann ich dir nicht sagen, wie es ihm geht. Er hat sich nicht wieder gemeldet. Und was diese Sache anbelangt, wäre sie ohnehin mit dem Vergleich ja abgeschlossen gewesen. Also er könnte keine weitergehenden Ansprüche mehr geltend machen. Das war ein Abfindungsvergleich, wo alles mit abgeschlossen worden ist. Also nur wenn er jetzt eine neue Arzthaftungssache hätte, dann hätte er uns wieder kontaktieren können. Und wir hoffen mal, dass das bei ihm nicht der Fall sein wird. Also wir haben ganz wenig Mandanten, die wirklich ein zweites oder gar ein drittes Mal kommen. Aber die Fälle hatten wir auch schon. Wir hatten jemanden, der wirklich 3 Arzthaftungsfälle vorzuweisen hat.
Ja, wenn sich immer wieder Operationen ergeben, wo ja, dann vielleicht
kann
auch
passieren.
Ein Fehler, ne?
Ja, aber es ist ganz, ganz selten. Also die meisten sehen wir nur einmal in deren oder in unserem Leben.
Und Oliver wünschen wir auf jeden Fall alles Gute. Euch auch. Habt eine schöne Woche. Wir hören uns dann nächsten Donnerstag wieder. Bis dahin.
Tschüssi. Tatort Krankenhaus. Der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.